glaube, dass, also, das sind ganz viele Leute, die ganz schlimm gekränkt sind oder waren und immer noch ganz viel beweisen wollen und offene Rechnungen haben. Also Rache ist ja sowas ganz Schlimmes, was Leute antreibt. Deswegen wollen die Bundeskanzler oder Präsident von Amerika werden.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Ist Moral eigentlich nur noch ein Lifestyle-Accessoire? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und meinem heutigen Gast Frederik Schwilden. Diesmal geht es um ein Wort, das oft groß klingt, aber leise zerfällt, wenn man es zu genau anschaut. Moral. Mein Gast Frederik Schwilden, Autor, Journalist, Exzesskenner, Vater, ehemaliger Drogenkonsument, Beobachter unserer Gegenwart und ein Mann, der weiß, wie es ist, in Budapester Schuhen Purzelbäume durch Redaktion zu schlagen. Wir sprechen über sein neues Buch Gute Menschen, das an der Oberfläche zart wirkt, aber darunter eine ziemlich radikale Frage verhandelt. Ist Moral heute nur noch ein Lifestyle-Accessoire? Und wenn ja, für wen? Frederik sagt, Moral sei kein Wert, sondern ein Herrschaftsinstrument. Ich frage ihn, ob er seine Figuren liebt und ob Menschen, die besonders freundlich sind, nicht eigentlich schon Zyniker geworden sind. Wir reden über den Wunsch, maximal sichtbar und gleichzeitig vollkommen unsichtbar zu sein, über Instagram-Intimität, Louis Vuitton-Becher und über die Schönheit roter Samttaschen. Über München als Spiegel unserer Klassengesellschaft und über Berlin als Klosterorden der Selbstzerstörung. Und am Ende fragt sich Frederik, was wirklich bleibt? Ruhm oder Kinder, die keine Angst vor dem letzten Schultag haben? Eine Alles-muss-raus-Folge über Kunst, Klassen, Kleidung, Kapitalisierung und die Frage, ob man als Mensch in dieser Zeit überhaupt noch sein kann, ohne sich zu verkaufen. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören dieser Kultur-Sommerfolge, die, das möchte ich an dieser Stelle aber nochmal betonen, auf mich nach diesem Gespräch eine gewisse Orientierungslosigkeit als Gespräch, also das Gespräch war so ohne Richtung, hinterlassen hat. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Freude mit Frederik. Frederik würde sagen, alles war schön daran. Ich liebe es. Frederik würde zu euch wahrscheinlich auch sagen, ihr seid alle schön. Ich liebe euch.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 13. August 2025 um 13 Uhr.
Frederik, ich möchte dir eine Frage gleich am Anfang stellen, nämlich die Frage dieser Ausgabe von Alles muss raus. Ist Moral nur noch ein Lifestyle?
Ich weiß gar nicht, ob sie jemals wirklich was anderes war. Ne? Also Moral ist ja, finde ich, ganz häufig was, was man vor allen Dingen nach außen kehrt. Also wenn man die nicht nach außen kommuniziert, ist die ja gar nicht sichtbar. Und da sehe ich schon eine Konstante, in der menschlichen Geschichte, ne? Also der Puritanismus oder so Volksfrömmigkeiten und zu sagen, was sollen denn die Nachbarn denken und ich verhalte mich so und so. Also das, ich glaube, die wird auf Social Media nochmal verstärkt sichtbarer, aber eigentlich hat sich da gar nichts verändert. Nur, dass die Moral jetzt noch kapitalisierbar ist.
Ne, ich finde, wenn ich dich frage, ob Moral ein Lifestyle ist, dann meine ich das natürlich total abwertend. Und Moral ist ja eigentlich was man hochhält, was also definiert werden kann. Also der Redakteur bei News kann sich für moralisch halten und wir beide können uns für moralisch halten. Aber es hat ja, da ist ja implizit keine Abwertung mit gemeint, wenn man sagt, man handelt moralisch. Und als Lifestyle meine ich es aber abwertend.
Ich finde Moral generell erstmal einen negativen Begriff. Also weil unter dem Wort Moral, finde ich, sind immer Vorstellungen durchgesetzt worden als Herrschaftsinstrument. Egal, ob es jetzt Sexualmoral in der Kirche jetzt so als einfaches Beispiel, aber auch gesellschaftlich. Also ich fand Moral eher schlecht. Ich finde Ethik gut, ich finde Humanismus gut, aber Moral, das hat so ein bisschen was auch so von sowas Religiöses und Religion kippt oft über in in Fanatismus und das bedeutet dann ja eben, ich halte meine Sicht für die einzig wahre und das finde ich total gefährlich und ich würde mich gar nicht als, weil du das gemeint hast, so der News-Redakteur oder jemand anders, ich würde mich gar nicht als moralisch sehen, weil das hieße ja, ich will dir sagen, wie du zu leben hast.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn ich dein Buch lese, ich habe beide deine Bücher gelesen, also Toxic Men und Gute Menschen, dein neues Buch, was heute, glaube ich, erscheint, ne?
Ja.
Heute am 1. August. Und du transportierst ja was als Autor damit. Du willst uns ja damit was erzählen. Das ist ja, du machst ja jetzt nicht irgendwie, alle zwei Wochen muss ich einen Groschen rum rausbringen, damit ich bei Edeka einkaufen kann, sondern du hast ja eine erzählerische, dich treibt ja irgendwas. Dein erster Roman, Toxic Men, las sich für mich fast autofiktional. Ich sag's ganz ehrlich, wie ich es wahrgenommen habe.
Das war keine Frage.
Und dein zweites Buch liest sich tatsächlich nicht mehr autofiktional, sondern es liest sich wie eine Beobachtung, die du machst zu Menschen, die unsere Freunde sein könnten. Mhm. Denen geht's gut, die verdienen viel Geld, die sind gebildet, wir bewegen uns in dieser bürgerlichen Bubble, in der bewegen wir uns beide. Wir beide sind, glaube ich, auch Menschen, die auch versuchen, da rauszubrechen, immer mal wieder aus dieser Bubble. Warum lässt du sie dann so moralisch agieren und eigentlich auch, ich sag's mal ganz brutal, an ihrer eigenen Moral scheitern? Wofür die beiden stehen, Jennifer und Jan, erklären wir gleich.
Weil man ja nur an seiner eigenen Moral scheitern kann, ne? Also das, finde ich, hat man ja auch total an den öffentlichen Figuren jetzt aus unserer Welt, aus unserer Medienwelt gesehen, ne? Also wenn man sich zum Beispiel Finn Kliman, El Hotzo oder auch so Personen wie Joko und Klaas, die durchaus für Dinge einstehen, die ich prinzipiell erstmal ganz gut finde, wenn die das aber zum Absolutismus verklären und sagen, das musst du, und dann kommt halt raus, der eine macht irgendwie so halbcoole Geschäfte, der andere hat irgendwie auch im privaten Verhalten, was er, wie er selber sagte, nicht gut findet, dann kannst du damit nur scheitern. Und deswegen finde ich, anzuerkennen, dass wir fehlerhaft sind, dass wir schuldig sind erstmal und gar nicht diese Illusion erzeugen, wie, ich bin toll oder ich bin perfekt oder ich handle moralisch richtig. Also darum geht es mir. Und ich glaube, dass dass bei Gute Menschen, das ist ja auch so dieser Titel, ich glaube, jeder Mensch will wahrscheinlich erstmal ein guter Mensch sein. Also es gibt vielleicht wirklich klinische Psychopathen, die das vielleicht gar nicht so sehen, sondern die finden das ganz toll, anderen zu schaden. Aber ich glaube, dass am Ende wahrscheinlich auch Björn Höcke sozusagen aus so einer Überzeugung handelt, ich tue was Gutes für die Welt und ich bin ein guter Mensch. Und auch an der Figur Björn Höcke kann man auch wieder so sehen, du kannst halt damit nur scheitern, wenn du das zu dem Ding machst, warum du agierst und dich so verklärst. Und das will ich in dem Buch zeigen.
Ist gutes Handeln moralisches Handeln oder gutes Handeln equals richtiges Handeln? Weil das frage ich mich gerade so. Ist automatisch, also weil du kannst ja auch moralisch schlecht handeln.
Mhm.
Die Frage ist, wer entscheidet, was gut und was schlecht ist?
Ja, das ist eh eine total interessante Frage, weil wir ja, und da kommen wir auch schon in andere Bereiche, die ich auch interessant finde, wenn wir jetzt dieses Moral und gutes Handeln, was gut oder schlecht, wenn wir in den Rechtsbereich gehen, da geht es ja nur um Recht und dann eben nicht um Gerechtigkeit. Also es kann sein, jemand begeht eine Straftat, die eben eine Straftat ist, aber wir beide denken vielleicht, na, war ja doch eigentlich richtig. Also der klassische Fall, jemand wird über Jahrzehnte von einem Partner missbraucht, gefoltert, wie auch immer. Und irgendwann explodiert das Opfer und tötet diesen Peiniger. Da können wir beide vielleicht sagen, okay, naja, der hat sich befreit, der hat sich gewehrt, das war richtig. Das Gesetz sagt aber, der hat trotzdem eine Straftat begangen. Und deswegen, ich finde diese Kategorien gut oder moralisch richtig, die finde ich ganz schwer zu fassen, weil das ja auch es nie so einfach ist. Also, und das ist auch was mir eigentlich wichtig ist in meiner Arbeit, das zu zeigen. Jede noch so gut intendierte Handlung kann für andere Menschen was ganz, ganz Schlimmes auslösen, auch wenn das gar nicht mitgedacht ist. Und das zuzulassen, diesen Blick auf, ich kann gute Absichten haben, aber mach ganz schlimme Sachen draus, das ist mir wichtig, das zu zeigen.
Wofür stehen denn jetzt deine zwei Hauptfiguren? Jennifer und, nenn die mal Jennifer. Ich weiß nicht warum, das könnte meine Ostsozialisierung sein, dass ich dazu Jennifer sage.
Ja, meine Oma Jennifer. Hat immer Jogginghose gesagt. Die kommt aber aus, wo kommt denn die her? Keine Ahnung, ich glaube Duisburg oder so. Die Jogginghose, ja. Ja genau, Jennifer und Jana, das sind ja quasi wir beide und unsere Freunde. Also das sind Leute in unserem Alter. Jennifer ist eine Anwältin, die Partnerin schon in der Kanzlei ist und dabei kündigt, sich ausbezahlen lässt. Und Jan ist ein Gymnasiallehrer. Die leben beide in München, die sind zusammen, die haben eine gemeinsame Wohnung. Und die haben sich aber aufgrund ihrer beiden verschiedenen Weltsichten, die sie immer schon hatten, haben die sich aber auseinandergelebt oder aber auch ein bisschen auseinanderleben lassen durch die gesellschaftliche Entwicklung, dass man eben mit Menschen, die einem vielleicht nicht mehr so ganz entsprechen, politisch, moralisch, ethisch, dass man die meidet und mit denen lieber nichts mehr zu tun hat und nur noch unter sich bleibt, was ja also total evident ist, was man sehen kann. Es gab mal so eine Umfrage zu den politischen Weltbildern von Menschen nach Parteipräferenzen und mit welchen Menschen diese Leute wiederum untereinander kommunizieren. Und da ist es total interessant, dass sowohl AfD-Anhänger als auch Grünen-Anhänger am liebsten Zeit mit Menschen verbringen und nur noch Menschen in ihrem Leben haben, die das ähnlich sehen wie sie. Und das finde ich für ganz, ganz, das halte ich für gefährlich und dieses, ja, und darum geht's unter anderem.
Ich hatte beim Lesen, also erstmal kann ich dir sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat, dieses Buch. Ich hatte Freude, es zu lesen. Mir hat auch tatsächlich gefallen, dass dieses Buch einen größeren Abstand zu deiner Person genommen hat. Also ich fand das, ohne was jetzt nicht gemeint ist gegenüber deiner Person, sondern ich habe beim ersten Buch einfach immer dich mitgelesen. Und beim zweiten Buch hatte ich so, ich hatte zum Teil das Gefühl, dass ich genau verstehe, was du sagen willst, aber wir im Jahr 2025 mit Büchern wie zum Beispiel Shitbürgertum von deinem Chef Ulf Poschardt so eine radikale Sprache gesprochen wird in diesen Bubbles, in diesem Ablehnen dieser Bubbles und dein Buch so zart ist immer noch und so vorsichtig. Also du hast so, man hat verstanden, wofür diese beiden Personen stehen, aber ich habe gedacht so, müssten die nicht radikaler auftreten, damit man diese moralische Debatte vielleicht nachvollziehen kann, beziehungsweise die Debatte nachvollziehen kann, wofür wir in unseren Bubbles stehen?
Ja, das wäre dann ja, ich glaube, Agitprop nennt man das, ne? Wenn man so ganz klar was sagen will. Und ich finde, die Schönheit von Kunst ist ja dieses Uneindeutige. Also wie bei David Bowie quasi, wenn man sagt, ich weiß gar nicht, ist das jetzt gerade Mann, Frau, ist das irgendwas dazwischen? Und das, also, das finde ich übrigens auch interessant, wie du das jetzt gerade sagst, müsste das nicht quasi eindeutiger oder so sein, dass eigentlich in bestimmten und auch in unseren Milieus wird ja so eine Uneindeutigkeit, die Non-Binarität, das Genderfluide und so total gepredigt. Und gleichzeitig ist aber die Weltbildunterteilung total binär, nämlich gut und böse. Und dazwischen gibt es gar nichts mehr. Und dem möchte ich mich gar nicht zu eigen machen. Also, weil ich glaube, dieses als absolut Gute, das absolut Böse, das gibt es gar nicht. Und das fände ich auch diesen Personen in dem Buch, die natürlich fiktiv sind, aber das fände ich denen auch nicht, ja, das fände ich denen gar nicht fair gegenüber. Das fände ich überhaupt also Menschen generell nicht fair gegenüber.
Wie viel musstest du beobachten, um das Buch schreiben zu können? Wie viele Notizen musstest du dir machen? Wie viele Menschen musstest du verfremden, damit du schreiben kannst?
Ich mache mir gar keine Notizen, wirklich nicht. Also ich habe früher, als ich noch schreiben wollte quasi und das aber noch nicht getan habe, bin ich nach Berlin gezogen, habe mir so einen Moleskine-Block natürlich gekauft für 25 Euro oder so und saß dann so im Schwarz-Sauer auf dem Prenzlauer Berg, also 2008, saß ich und habe also mich betrunken und ich hatte kein Geld für Drogen, aber das Klopapier in so Dingern drin ist, da war oben Aschenbecher drauf und da waren immer noch Koksreste von anderen Gästen und die habe ich immer zusammengedingst und dann habe ich so gehofft, dass ich so einen schönen Abend habe und da habe ich mitgeschrieben noch und da habe ich letztens so zwei Hefte von gefunden, das war furchtbar und nee, das ist, ich schreibe nicht mehr mit, ich habe das im Kopf, also diese Leute, die da drin sind, die gibt es natürlich alle irgendwie, ohne dass das jetzt real konkrete Figuren sind, aber auch also von den, was Menschen dort sagen, wie die miteinander umgehen, das sind Dinge, die real sind. Und also zum Beispiel, es gibt so eine Szene, das spielt ja viel in München und eins in der Schumanns Tagesbar und eins beim Dahlmeier, das ist so ein Delikatessen-Feinkostgeschäft und da gibt es auch so eine Champagnerbar und Ausland und so. Und da saß ich und da hat es genau jemand alles genau das so gesagt. Also Literatur ist schon für mich weniger wirklich krasses Ausdenken als aufmerksam sein, was in der Welt um einen passiert. Also, weil die Welt ist verrückt, die Welt ist poetisch, die Welt ist absurd und man muss da nur hingucken. Und deswegen fand ich das auch also im Journalismus so bizarr, als es dann so, es gab ja diesen Spiegeltypen Klaas Relotius oder früher gab es ja Tom Kummer, die sich ja Sachen ausgedacht haben. Da habe ich mir immer gedacht, warum denn? Es ist ja alles da. Also setz dich einfach an eine Bushaltestelle in Bielefeld und hör zwei 16-Jährigen zu. Hast du alles drin.
Das ist, die Fähigkeit ist, ich kenne diese Debatte aus dem Journalismus. Ich glaube, uns beiden als Typus Journalist, den wir verkörpern, ich in einer anderen, ich glaube älter, ich bin jetzt glaube ich so 6-7 Jahre älter als du, so eine andere Generation schon im Journalismus, man wirft uns vor, dass wir nur zuhören und nicht 1000 Notizen haben, nicht irgendwie doch 43 andere Experten interviewt haben, also jetzt, ich rede jetzt ausschließlich für Texte, nicht für Bewegtbilddokumentation, aber ich glaube, das ist eine Kunst zu erkennen, was ist schreibenswert, weil ich kenne viele Autorinnen und Autoren, die damit kämpfen, die dann sich festhalten am Experten und dann lieber den Experten zitieren, als die Situation zu erzählen.
Das finde ich auch total interessant, ne? Weil der Experte ist ja eigentlich auch eine gewisser Weise eine Fiktion. Also der Experte, den Experten zu holen, als ist ja die Sehnsucht nach absoluter Wahrheit. Also ich hole mir einen Experten, damit das stimmt. Mhm. Und aber wenn du drei Experten holst, kannst du ja auch schon drei verschiedene Weltbilder haben. Und das finde ich, also ich finde das einerseits richtig bei einigen Dingen. Also natürlich geht es um Faktizität, es geht um Sachen, aber Experten kommunizieren sehr, sehr häufig auch nur Meinungen. Anders unterlegt und anders hinterlegt, aber die, wenn wir eben sowas wie über die Wissenschaft reden, dann ist ja, wenn es um Prognosen zum Beispiel geht, ne, eine Zukunftsprognose, egal jetzt was, ob Gesellschaft, Klima, ist ja erstmal eine Meinung, die zwar aus Empirie extrapoliert wird, aber die Aussage für die Zukunft kann nie Realität sein. Und das ist aber das sehe ich das totale Problem bei Menschen, die sich nicht eben darauf verlassen können, zu sagen, ich erlebe jetzt etwas, schreibe das auf und gucke mir das genau an. Die klammern die Realität, also die echte gelebte Realität aus und opfern die aufgrund einer klinischen Versuchsaufbaurealität. Und das ist ja auch wieder, finde ich, ein Fehler, denn die Welt, das Leben, unsere Gesellschaft ist eben kein Labor, in der der Versuchsaufbau perfekt ist.
Aber wir wollen alle irgendwie sein. Also auch du und ich, Jan und Jennifer, wir wollen ja irgendwie sein, weil wir Versuchsaufbauten gesehen und gelernt haben. Obwohl ich finde ja, dass du schon wirklich einer von denen bist, die immer wieder ausbricht. Du hast verrückte Anzüge an, du bist laut, du kommst ganz nah beim Sprechen, du bist aber auch ganz leise manchmal. Also du bist schon ungewöhnlich in einer Bubble jetzt zum Beispiel der Journalisten. Also wenn man dich dann im Grill Royal mal sieht und beobachtet, dann verhältst du dich anders, als viele JournalistInnen es gelernt haben. Ich mag, dass du die ganze Zeit lachst, während ich dich hier beschreibe.
Ja, ich freue mich natürlich. Ja klar, aber weil ich finde ja, dass also Menschen, das ist auch was, um was es eigentlich auch da in dem Buch und aber auch bei vielem, was ich schreibe und tue, geht. Ne? Menschen beanspruchen gerade jetzt in der Zeit, unsere Generation und auch die Jüngeren, so einen totalen Superindividualismus, der aber dann auch am Ende nur wieder in Untergruppen von Uniformträgern mündet. Ne? Also dieses, am Ende bilden auch Menschen, die sich dann als queer oder sexpositiv bezeichnen, die sind genau trotzdem auch so eine homogene Gruppe wieder, wie die Fußballvereine aus unserer Jugend, die wir vielleicht gehasst haben oder geliebt, weiß ich gar nicht, wie es bei dir war, aber also dieses...
Zero Fußball, keine Fußballvereine.
Okay. Nee, genau, also ich fand das furchtbar, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also so mit 10, 12, so Jungs gehen in den Fußballverein und fühlen sich total geil und so, und ich habe das als Uniformierung begriffen. Und wenn ich dann aber sehe, die Leute, die jeden Sonntagmorgen ins Berghain gehen, ist genauso eine Uniformträgergruppe, die haben auch genauso Codes, die haben genauso Verhaltensregeln, ne? Und wie Bundeswehrsoldaten am Ende oder wie, wenn du dir anguckst, die Leute, die auf das OMR Rockstar Festival gehen oder die Leute, die zu Frauen 100 Veranstaltung gehen. Es ist alles eine Uniformierung und da möchte ich raus und ich habe den Mut erst gelernt und gefunden, dass ich sage, was soll ich denn da? Ich ziehe halt an, was ich lustig finde und jetzt habe ich halt so da ein T-Shirt mit so einem Eisbecher, einem Hotdog, weil also ich mag das wirklich alles total gerne. Und ich finde es wunderschön, dass man sowas anziehen kann und dass es das gibt und dass jemand sich das ausgedacht hat. Das finde ich so irre. Und dann, wenn ich das mag, dann will ich das tragen. Und das ist lustig, also weil ich jetzt gerade darüber nachdenke, ich weiß, als ich im Journalismus angefangen habe, da bin ich, das war vor, weiß ich gar nicht, 10, 12 Jahren oder so, da war ich mal in der Redaktion, das war damals, weiß ich, Berliner Morgenpost oder Welt, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und da bin ich durch die Wirtschaftsredaktion gelaufen und die haben alle auf so Fernseher geguckt, wo so im Videotext so Börsenzeug stand. Und ich hatte so ganz, ganz knappe pinke Shorts an und so Budapester Herrenschuhe aus braunem Leder, also wirklich gut. Und dann aber auch nochmal so pinke Socken ganz hoch. Und dann habe ich einen Purzelbaum vor denen gemacht. Die haben mich, also wirklich, ich habe einen echten Purzelbaum in der Redaktion gemacht, weil ich das so absurd fand, dass die da so ernst auf ihre Bildschirme gucken. Und das fanden die komisch. Aber
das war die Reaktion? Das ist also komisch im Sinne von lachen oder komisch im Sinne von seltsam?
Nee, ich glaube, die hatten sogar vielleicht sogar ein bisschen Angst. Das ist ja ganz lustig. Also das ist ja auch was Interessantes, dass wenn Menschen mittlerweile auch abweichen, das habe ich mich auch beschäftigt, ich habe so Leute, Psychiater und sowas interviewt, als es so um Psychosen ging, dass sozusagen Menschen, die abweichen im öffentlichen Raum, durch sehr wunderbares Verhalten, die reden mit sich selber und so weiter, da wird heute, aus deren Sicht, haben die es erzählt, viel häufiger die Polizei gerufen. Weil die Leute Angst haben davor, wenn jemand was Komisches anhat oder sich komisch kleidet. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das dieses Freak sein, dass das toll ist. Also wie bei Lana Del Rey, so Baby, come to California and be a freak like me. Das ist doch toll.
Ich finde das total interessant, weil dieses Freak sein, dieses Sonderling sein, du bist sonderbarer als dein literarisches Schaffen, womit ich das nicht abwerten will, dein literarisches Schaffen, aber dein literarisches Schaffen ist sehr konsumierbar, sehr gut lesbar. Und ich bin dann auch bei deinem letzten Buch, war ich jetzt sehr überrascht, dass ich dachte, dass Frederik Schwilden literarisch auch ruhig so nerven kann wie Sibylle Berg, die 600-seitige, fast unlesbare Bücher in den letzten Jahren geschrieben hat. Und ich fand es so krass, dass dein Buch so bekömmlich ist, was ich gut fand.
Also erstmal danke, finde ich total gut. Das finde ich aber auch total wichtig. Also ich glaube, also wenn ich bin ja Schriftsteller, weil ich eine inhaltsgetriebene Kunst suche. Also Sprache hat ja was, es ist ja eben inhaltlich. Das geht ja über reine Ästhetik hinaus. Es geht auch natürlich viel um Ästhetik in dem Satzbau und sowas. Das ist mir schon auch sehr, sehr wichtig. Form, Struktur, Farbe und sowas. Aber auch der Inhalt. Und wenn ich Menschen mit einem Inhalt erreichen möchte, dann halte ich das für ganz, ganz wichtig, so verständlich wie möglich zu schreiben.
Kenne ich sehr gut. Ich bin auch ein großer Verfechter des wertfreien Unterkomplexen.
Na, absolut. Also wirklich, ich finde ganz furchtbar, das habe ich, wenn so Leute so Wörter so reüssieren, Alter, weg damit in einem Text. Was soll denn das? Also das ist ja Quatsch.
Warum machen wir denn das? Also nicht wir beide, aber warum ist das Teil der Sprache, die wir sprechen? Und warum sprechen Jan und Jennifer so eine schöne, verständliche Sprache?
Naja, also die Leute, das ist ja auch interessant, lustigerweise, auch am Zeitgeist gerade. Ne? Also es gibt viele Menschen, die in so aus dem psychologischen, soziologischen Kontext Wörter entnehmen und dann eben sagen, das triggert mich oder Narrativ und solche Dinge. Und diese Wörter suggerieren ja auch wieder Expertentum, Fachkompetenz. Es suggeriert, die Fachsprache heißt, ich kenne mich aus. Und damit wird so überdeckt, dass viele Leute auch einfach nur nachplappern. Und früher haben sich halt Heiratsschwindler, keine Ahnung, einen schwarzen Anzug und eine Aktentasche genommen und sind zur Bank gegangen und haben gesagt, guten Tag, ich heiße Müller, und haben sich einen schönen Hut aufgesetzt und so. Und jetzt benutzen die halt solche Wörter.
Mhm. Wen triggert denn dein Buch?
Ich weiß nicht. Also ich hoffe, das kann ich jetzt gar nicht, also naja, schon wahrscheinlich vielleicht ein paar Leute, die sich getroffen fühlen, die dann vorkommen. Da habe ich ja auch immer Angst davor, weil, also bei meinem ersten Buch kam jemand drin vor, das war eine Freundin von mir, und die hat dann auch wirklich 2 Jahre nicht mit mir geredet. Obwohl, also es weiß ja niemand anders außer sie, dass sie das dann ist. Das finde ich dann auch lustig, ne, wenn Leute sich selber erkennen und dann völlig ausrasten. Aber gar nicht sagen, das stimmt ja gar nicht.
Was ich ganz interessant fand, du hast sehr deutlich, du hattest es am Anfang des Gesprächs schon mal, sprachst du über Joko. Du gehst sehr deutlich so ein bisschen die Stars unserer Generation an in deinem Buch. Also du wirfst ihnen eben diese Leere vor. Eigentlich, es gibt eine Passage im Buch, wo du im Prinzip sagst, schämt ihr euch nicht dafür, dass ihr so inhaltsleer euch präsentiert und uns das als Inhalt verkauft.
Also muss man ja auch nochmal literaturwissenschaftlich sehr unterscheiden. Also ich sage das natürlich gar nicht, sondern Nein. Der Erzähler meines Buches.
Ja? Entschuldige bitte, natürlich. Der Erzähler deines Buches tut das. Und da habe ich mich gefragt, hast jetzt du aber als Autor, hattest du irgendwie so ein bisschen die vielleicht teilen sie es und dann komme ich, kriegt es mehr Sichtbarkeit?
Nee.
Vielleicht teilen es Leute?
Nee, daran denke ich überhaupt gar nicht. Ich habe auch, also das Buch soll sich verkaufen, das ist total klar, und es soll mir ein Haus mit 3 Pools oder 4 Häuser mit 6 Pools in 7 Ländern bescheren, das ist total klar, aber nee, das interessiert mich gar nicht. Also dafür geht es mir auch selber zu gut. Ja. Dass ich, also das würde ich nicht machen. Also dann würde ich ja auch mich beim Anziehen im Treppenhaus filmen, wie das die Leute machen, die der Erzähler da erwähnt.
Hast du Bücher von Sophie Passmann mal gelesen?
Mhm.
Was unterscheidet dich von Sophie Passmann? Als nur die Autorenposition. Weil ihr schreibt beide eigentlich über dieselbe Bubble.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht recht haben will. Und ich will nicht recht haben und ich filme mich nicht im Treppenhaus. Das, ne? Ich filme mich nicht im Treppenhaus mit dem Louis Vuitton-Becher und so.
Aber lustigerweise traue ich dir auch einen Louis Vuitton-Becher zu.
Nee. Ich finde so Accessoires von Luxusherstellern wirklich das Peinlichste und Schlimmste. Auch, also das wir dürfen das auch nicht zeigen, weil ich gerade wirklich, also das, was hier, das, also ich würde das T-Shirt ohne das, was draufsteht,
viel ich sag's übertauchen. Jetzt einfach mal, du sitzt hier in diesem Call vor mir mit einem wirklich froschgrünen Moschino, riesengroß Moschino-T-Shirt.
Das stimmt. Ich habe aber wirklich, das ist kein Witz, das ist so so Flockdruck, und ich habe auch schon geguckt, ob man das wegmachen kann. Ich habe lange, das ist so ein Ding, da sind halt Eise und sowas drauf, und Moschino ist eine Firma, die von Francesco Moschino...
Danke, dass du mich da korrigierst.
Nee, alles gut, nein. Von Francesco Moschino, eine gegründete Firma, die sich über Haute Couture lustig gemacht hat. Also Francesco Moschino war ein Couture-Designer, ist schon tot, das hat dann Jeremy Scott eine lange Zeit gemacht, und die haben angefangen, sich über diese Mode lustig zu machen. Eine seiner ersten Jacken war zum Beispiel eine schwarze Lederjacke. Da ist hinten mit so Plastiksteinen "This is an expensive jacket" reingestickt worden. Dann hat die halt damals 20.000 Mark gekostet oder so. Und ich hätte das T-Shirt viel lieber, wenn das nicht drauf stünde. Ich habe es nur noch nicht irgendwie wegmachen können. Aber dieses, ja, so ein Louis Vuitton Becher, das ist ja wie die Louis Vuitton Handtasche. Das sagt ja eigentlich, ich bin unterer Angestellter, und aber wenn ich diese Handtasche nehme, will ich zeigen, ich habe zwei Autos und einen Pool. Aber alle, die wirklich zwei Autos und einen Pool haben, die sehen ja, das stimmt gar nicht. Weil die dann so Loro Piana oder sowas tragen.
Das ist ja, glaube ich, dieses, wie nennt man das, also nicht Schicht, sondern Klasse.
Ja.
Dieses, welche Klassenzugehörigkeit hast du? Welche Klassenzugehörigkeit hast du? Frage ich mich, seit ich dich kenne.
Mhm.
Wo gehörst du hin?
Also einkommensmäßig relativ weit oben, vom Besitz eher nicht, weil ich habe eher einen Durchlauf als eine Anhäufung. Ja, also wenn wir Klasse jetzt über Geld definieren, dann wirklich, da muss ich auch sagen, anders als Friedrich Merz und Olaf Scholz, die sich beide für Mittelschicht halten, das ist schon eher oben. Weil die, das ist ja auch so peinlich, ne? Dass die dann so tun, als dass ein Bundeskanzler und ein Typ, der eine Million im Jahr verdient, sagt, ja, wir sind so, ja, Mittelschicht, ne? Hm.
Kann die Oberschicht über die Oberschicht schreiben? Musst du Oberschicht sein, um über die Oberschicht zu schreiben?
Also gar nicht, man muss gar nichts. Das ist ja das Tolle am Schreiben, man darf alles. Also das ist ja das Wunderschönste auf der ganzen Welt. Also die Grundannahme an Kunst. Die Kunst darf alles. Und du musst gar nichts zugehören. Das wäre wieder Quatsch. Also auch das um Erlaubnis fragen in der Kunst. Nee. Also nein, machen. Alles.
Ja.
Die Frage ist, es muss ja auch nicht stimmen, ne? Also das ist ja auch, also das finde ich ja auch ganz interessant, was man ja eigentlich früher nur so aus Gangster-Rap kannte, so, na, der muss aber jetzt wirklich mal angeschossen worden sein, damit er das rappt. Das ist ja, hat ja letztendlich also Einzug in ganz viele Kulturbereiche bekommen, so, na, darf der denn darüber schreiben? Der ist ja gar nicht so.
Das ist, glaube ich, nicht, das hat nicht Einzug in Kulturbereiche gehalten, sondern das ist, so funktioniert Kultur. Der Zugang, OG, wer gehört dazu? Wer darf darüber schreiben? Wer darf darüber reflektieren? Malen, zeichnen, singen? Ich glaube, die Definition von Kultur ist doch eigentlich, hast du das verdient, das zu reflektieren, was du gerade reflektierst?
Für mich war das immer, ich nehme das, ich will das.
Ihr und du wurdest dafür kritisiert.
Oh, Spasti davon auch nicht sein, Entschuldigung. Nee, ja
das,
klar.
Ich muss einmal, natürlich darfst du das Wort sagen, aber du musst natürlich mit der Kritik dazu rechnen.
Nein, das war blöd, aber das ist ja, das merke ich ja selber, das ist auch wirklich ganz schlimm, aber es ist einfach so, wenn man so aufgewachsen ist, dass man sowas sagt, dann ist das echt schwer rauszubekommen. Ne?
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist jetzt eine Patreon-Werbung aus El Salvador. Und es gibt einen Grund, warum ich jetzt das betone, dass diese Werbung in El Salvador aufgenommen wird. Nämlich, wir haben gestern Nacht nach einem sehr intensiven Drehtag eine Folge aufgenommen, ein AMR Extra mit Kosei Takasaki und Luca Lau. Und dieses AMR Extra könnt ihr euch exklusiv anhören, wenn ihr Patreon seid. Und zwar müsst ihr dafür sogar
Freunde sein, also 5 € im Monat zahlen. Ich weiß, das ist gemein, ich weiß, das ist viel, aber 5 € im Monat ist am Ende eigentlich auch nur, und ich gräusel mich immer ein bisschen, das sozusagen, ein Cappuccino und ein Croissant außerhalb von Berlin, außerhalb vom Ring. Und dafür macht ihr aber eben unabhängigen Journalismus möglich. Wenn ihr Bock habt, dieses Gespräch über Tod, über Recherchen, über was Journalismus ist, weil Luca Kosei und ich je 3 ganz unterschiedliche Haltungen zu Journalismus haben, hören wollt. Wenn ihr wissen wollt, wie sich El Salvador im Jahr 2025 anfühlt im Vergleich zu 2016, als ich das erste Mal hier war und um mein Leben gefürchtet habe, dann macht das. Ihr bekommt natürlich noch viele ganz tolle andere Sachen, deswegen lohnt sich das. Aber am Ende bekommt ihr unabhängigen Journalismus. Darum geht es uns doch. Der werbefrei funktioniert. Deswegen, liebe Freunde, macht Patreon. Danke.
Das sind ja auch deine Figuren, kämpfen ja mit Begrifflichkeiten und mit Wörtern.
Ja. Das ist interessant, ne?
Ja, ich fand es lustig, dass der Gymnasiallehrer so ein Heinrich Böll-Fan ist.
Ja.
Da war ich überrascht, dass der so eigentlich unser Alter hat und der müsste doch eigentlich älter sein für Heinrich Böll. Wer ist dein großes literarisches Vorbild? Das ist eine blöde Frage, ich möchte dir eine andere Frage stellen.
Nee. Also was heißt, literarisches Vorbild ist schwierig, weil ich fand Vorbilder immer scheiße, also wirklich, weil ich das für gefährlich halte, das ist wie Fanatismus. Da, so am Ende landet man mit einem Führerbild. Also das ist ja quasi das, was Vorbild am Ende heißt, blinder Gehorsam und so weiter, das finde ich nicht gut. Aber wirklich ganz ernsthaft, also ich finde sowas wie Ottfried Preußler, was jetzt ist ja keine coole Literatur im Sinne von, das, also so, aber das sind Geschichten erzählt, unglaublich gut sind und die eine unglaubliche Tiefe haben und die für Erwachsene wie Kinder gleichermaßen sind. Also so ein Buch wie Krabat, was ja erstmal so eine Art Jugendroman von vor 200, also aus der Zeit von vor 200 Jahren erzählt, das sagt so ganz viel über uns heute und über die Verführung und über, ja.
Das geben wahnsinnig viele als ihr Lieblingsbuch an.
Wirklich?
Ich höre das sehr häufig.
Oh, das ist ja schlimm. Jetzt bin ich auch nur einer von vielen.
Du hast dich dieser Gruppe zugeordnet jetzt.
Scheiße.
Das ist deine Bubble. Die Welt hat einen Vorabdruck von deinem Buch gemacht.
Ja.
Ich glaube, jetzt kommt noch einer. Ich glaube, in 2 Wochenenden kam einer. Oder kam nur einmal ein Vorabdruck? Ich bin mir nicht sicher.
Ich dachte, es kam nur einer. In der Welt am Sonntag.
In der Welt am Sonntag. Glaubst du, dass auch andere Sonntagszeitungen einen Vorabdruck gedruckt hätten? Zum Beispiel die Berliner Zeitung am Sonntag. Oder der Stern vielleicht in der Donnerstagsausgabe.
Das weiß ich wirklich gar nicht.
Worauf ich hinaus will, ist die Welt die Zeitung für deinen Text?
Das ist meine Zeitung, für die ich total gerne arbeite. Und das, also Moment, das sind ja erstmal 2 verschiedene Fragen. Also ob die anderen das, also da weiß ich nicht. Aber da kenne ich ja, also ich bin ja auch mit Medienleuten gar nicht befreundet. Also selbst mit Menschen in der eigenen Redaktion bin ich ja, jetzt nicht befreundet. Ich arbeite halt, ich schreibe Texte. Ich sitze da jetzt gar nicht. Ich lebe ja in Erlangen. Also manchmal bin ich in Berlin, aber so, ne? Also ist das die richtige Zeitung? Ja, ich glaube schon, das ist immer die richtige Zeitung, weil das ist die Zeitung, die mir Freiheit und Geld gibt. Und das sind beides Dinge. Und Vertrauen. Also Freiheit, Geld und Vertrauen. Das ist doch super. Deswegen ist das richtig. Wenn du mir Geld und Vertrauen und Freiheit gibst,
dann herzlich willkommen in unserer Redaktion.
Ja.
Das ist, weil ich fand wir haben uns beide ja beim Fokus kennengelernt. Auch ein sehr, auch zu diskutierendes Medium.
Jedes Medium, ja.
Ich finde zum Beispiel, der Stern hat alles verloren, dass man um ihn diskutieren kann. Der Stern ist nicht mehr diskutabel, finde ich.
Positiv oder negativ?
Tatsächlich im klassischen negativen Sinne gemeint, weil der hat nichts mehr. Also weißt du, die Berliner Zeitung wird diskutiert, weil sie irgendwie als von...
Okay, ja.
Genau.
Weil sie ein Profil haben und sozusagen viel anderes löst sich auf und wird so allgemein. Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Es ist tatsächlich sowohl ein politisches als auch ein mediales Problem, wenn man eigentlich versucht, alles gleichzeitig zu bespielen. Kannst du eigentlich nur verlieren.
Also so wie Jan.
Ja, das ja.
Lass der, uns noch
ja,
mal
der im, ja.
Erzähl, ich will dich nicht unterbrechen.
Nee, der im Buch. Es ist immer verrückt, weil du bist ja auch so ein Medientyp. Also aus den Medien, jetzt manche gar nicht so ab, aber wenn du dann Jan sagst, stelle ich mir immer vor, dass du so über Jan Böhmermann redest, als sei das dein bester Freund.
Das würde ich nie tun.
Selbst wenn, ja, das stimmt natürlich gar nicht, weiß ich ja auch, oder meine ich zumindest so an, aber das ist nämlich, kennst du das auch, wenn so Leute, die wiederum mit den Leuten gar nicht befreundet sind, aber so tun, dann so sagen, ja, der Giovanni hat ja wieder einen Artikel geschrieben. Meinen dann Giovanni Di Lorenzo, aber die haben sich noch nie getroffen, aber die sagen trotzdem Giovanni.
Das ist ein Phänomen, was wir, ich weiß immer nicht, ob das was, wir als Berliner diskutieren das häufig, dass Menschen, die wir kennen, die nicht aus Berlin sind, über Leute reden mit dem Vornamen, ohne zu checken, ob wir wissen, wen sie meinen. So, und da wir aber die ganze Zeit über Jan und Jennifer reden, dachte ich, das muss ich jetzt nicht weiter erklären.
Nee, das meine ist der Jan im Buch. Ja,
genau, gut. Der Jan im Buch. Aber ich weiß genau, was du meinst und würde das niemals tun. Selbst wenn Jan Böhmermann und ich auf Ibiza zusammen Urlaub machen würden und beste Freunde wären.
Und Red Bull und Kokain. Und
selbst wenn wir das tun würden, würde ich nicht in einem Gespräch...
Es war Red Bull und Kokain bei diesem FPÖ-Typen, oder?
Da auf bei diesem, Ibiza.
Ja, toll.
Stimmt, du hast recht.
Ja.
Selbst wenn wir dort sitzen würden, komische Deals machen würden mit Red Bull und Kokain, ich würde ihn nicht Jan nennen vor dir.
Ja, okay. Gut,
das würde ich
sehr gut.
Machen. Ist das Beobachten dieser Bubble in diesem Buch, in diesem Gutmensch, ist es eine Phase von dir, dass du sagst, in meinem Kopf bereite ich schon den nächsten Bereich, über den ich schreiben, nachdenken und berichten will, vor?
Das ist ja alles nur eine Phase, ne? Also ich kann mich gar nicht lange... Also es gibt ja Leute, die haben ein Thema ihr ganzes Leben lang. Und das könnte ich gar nicht. Also das würde mich total verrückt machen, wenn ich so der große... Weißt du, es gibt ja zum Beispiel Donaldisten oder Dillonologen. Und ich würde so sagen, nee, also jetzt habe ich mal zwei Alben gehört, das ist echt cool, aber ich muss jetzt nicht mein Leben lang der Fußnotensuche in Bob Dylans Werk widmen. Und natürlich ist es nur eine Phase, ne? Vielleicht interessiert mich bald wieder was ganz anderes, aber also was bleibt, ist... Beziehungsweise so, die Themen oder der Beobachtungsgegenstand, der ändert sich natürlich in dem, was ich tue. Aber grundsätzlich geht es mir immer darum, Fehler in sozusagen Zahlenreihen oder einen Fehler in der Logik oder so zu finden. Also das ist sozusagen, das interessiert mich an Politikern, wenn ich sie als Journalist interviewe, die sagen das, tun aber das. Warum ist das so? Warum ist da ein Unterschied dazwischen? Das ist bei dieser... beschriebenen Menschengruppe in dem Buch, diese Gesellschaftsschicht, da ist das auch so. Dieses Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung, den Unterschied da deutlich zu machen, das interessiert mich immer.
Ist es nicht, also was beschreibst du nicht gerade das, was uns Menschen ausmacht, dass wir immer widersprüchlich sind? Also beschreibst du
ja
gerade
unbedingt.
Es gibt ja gar keine Menschen ohne Widerspruch.
Nee, aber deswegen habe ich auch immer was zu tun. Das ist ja auch toll. Und deswegen liebe ich ja die Menschen. Ich finde das ja ganz toll.
Ja.
Ne? Also das macht es ja interessant. Sonst wäre es ja völlig uninteressant. Sonst müssten wir keinen Journalismus machen. Dann wäre ja ganz klar, Person X macht das und dann ist das so. Könnten wir alle zu Hause bleiben.
Muss man freundlich sein, um solche Beobachtungen anstellen zu können? Weil
ich bin sehr freundlich.
Ja, das wollte ich nämlich gerade erzählen, den Hörerinnen und Hörern. Ich habe das erste Mal richtig aufgefallen, bist du mir nicht in der Redaktion beim Fokus, sondern mit der Art, wie du auf Twitter damals Hate Speech kommentiert hast. Nämlich immer, egal wie hate speechig das war, ultra freundlich. Und ich dachte immer, das macht er so mit Absicht. Er will die Leute einfach provozieren, indem er schreibt, lieber Herr so und so. Dann hast du dann immer den Handle eingegeben. Ich freue mich sehr, dass sie mir geschrieben haben. Aber natürlich lässt sich über meine Mode keine Rückschlüsse auf meine Sexualität schließen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Ihr Frederik Schwilden.
Ja, das finde ich aber ganz wichtig. Und ich glaube wirklich auch, also das ist auch bei meinem... Also zum einen ist Freundlichkeit für einen selber gut. Wenn man freundlich ist, das ist wie so diese Achtsamkeitsschwachsinnsleute, die so sagen, so lachen sie morgens vor ihrem Spiegel und dann geht's ihnen schon besser. Stimmt aber, ne? Also auch wenn es furchtbar ist, das stimmt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen dann, dass die schon offener sind. Also natürlich auch reagieren die befremdlich. Also ich war mit Alice Weidel mal im Wahlkampf unterwegs und die hat sich total gewundert, ne? Weil ich gesagt habe, ach, das ist aber ein schöner Tag. Und also sie nehmen sich ja, also, und das ist natürlich, das kann man dann vielleicht sogar als Pose oder so sehen, aber letztendlich ist ja alles Pose. Also wenn ich sage, wenn ich dich frage, wie geht's dir und du sagst gut, ist das ja auch schon eine Lüge. Höflichkeit ist natürlich eine Lüge. Und guten Tag, ja, ist der Tag heute gut? Nein. Also, ne? Also meiner vielleicht, aber insgesamt kann man jetzt sagen, heute werden so und so viele Menschen erschossen, vergewaltigt, also jetzt um so das ganze Negative aufzumachen, deswegen ist also guten Tag ist natürlich falsch im Allgemeinen, aber das Allgemeine ist eben am Ende für unser beider Leben egal, weil wir haben ja nur dieses Kleine unser Leben. Und da finde ich es schon wichtig, die größtmögliche Freundlichkeit zu haben.
Wer freundlich ist, neigt meiner Meinung nach auch zum Zynismus. Wie verhinderst du, dass du dich diesen Übergang von ich bin zu Alice Weidel freundlich, aber eigentlich bin ich schon ein Zyniker, weil ich weiß, was anderes hilft gar nicht mehr in dieser Welt.
Das glaube ich ja nicht. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass das kann ich jetzt total wirklich ernsthaft christlich herleiten. Ich bin katholisch so getauft und so weiter und ich bin jetzt nicht fromm, so, ne? Ich lese jetzt nicht in der Bibel täglich und so. Aber diese Idee der Nächstenliebe, das halte ich für ganz, ganz elementar. Und diese Botschaft, die eben der Katholizismus, der christliche Glauben mit diesem Neuen Testament, da kommt jemand, der stirbt sogar für die anderen und für die Sünden der anderen und der ist trotzdem, liebt er alle. Das ist irre, das finde ich total gut. Und wie gesagt, ich will das jetzt nicht eben so frömmelnd oder so herleiten, sondern einfach nur, das ist also eine Sache, die mich da wirklich sehr beeindruckt hat. Und ich glaube daran, dass wenn sich Menschen begegnen, egal wie verschieden die sind, böse sozusagen, wenn man jetzt so einfache Kategorien wie böse Menschen, Mörder oder schlimme, zynische Politiker, die Schlechtes wollen, ich glaube, dass man in der Freundlichkeit und dieser gelebten Menschenliebe ein Stück weit eine Veränderung beim Gegenüber erzeugen kann, ohne dass ich jetzt sage, du musst jetzt das und das, das will ich überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, dass wenn man einer Person gegenüber Freundlichkeit, Höflichkeit und eine gewisse Art von Menschenliebe zeigt, dass da was sich was verändert, weil ich schon auch glaube, dass Bösartigkeit schon auch von Kränkung kommt. Ich glaube, das sind ganz viele Leute, die ganz schlimm gekränkt sind oder waren und immer noch ganz viel beweisen wollen und offene Rechnungen haben. Also Rache ist ja sowas ganz Schlimmes, was Leute antreibt. Deswegen wollen die Bundeskanzler oder Präsident von Amerika werden. Und der oberste Diktator von Nordkorea sein. Und wenn man die, ne, jetzt es ist natürlich albern auf eine Art, aber so jemandem zu sagen, du bist eigentlich bist du ganz schön, ich mag dich, das finde ich radikal und das finde ich gut.
Machst du das mit deinem Buch? Also weil du hast ja, das sind ja schon, wenn man so will, so ein bisschen Fratzen, in die man guckt, das ist so unangenehme Bilder von Menschen, die wir kennen. Und sagst du diesen Menschen als Autor, der ein Buch schreibt, weil man geht ja dann auch so ein persönliches Beziehung zu diesen Figuren, die man aufschreibt, ein, sagst du ihnen, du bist schön?
Ja, ich mag die beide. Also die nerven mich auch ganz doll. Und der Jan, der war am Anfang, den habe ich richtig gehasst. Da habe ich gedacht, du blödes Arschloch. Und am Ende habe ich dann aber eigentlich auch mehr Mitleid mit ihm gehabt und wollte dann einfach auch seine Augen dann schließen und ihm über den Kopf streichen und die Hand halten auf den letzten Seiten.
Die letzten Seiten deines Buchs sind tatsächlich, mir ist kein anderes Wort eingefallen, köstlich. So habe ich das wahrgenommen. Ich habe dich mit großer Köstlichkeit, habe ich die letzten Seiten verzehrt deines Buchs.
Das ist gut.
Leider kann man ja darüber nicht reden, was so die letzten Seiten deines Buchs sind. Das möchten wir nicht tun, aber...
Das ist lustig, dass du das sagst, ne? Dieses sogenannte Spoilern, auch ein schlimmes Wort. Was ich immer mache, bevor ich einen Film gucke, ich lese die komplette Inhaltsangabe vorher.
Das macht eine Freundin von mir auch und dann fängt sie aber an, nach der Hälfte des Films auf dem Handy einfach zu spielen.
Nee, das mache ich nicht, aber weil dann kann ich das mehr genießen, weil ich nicht mehr, das ist ja auch, also bei unserem Beruf, wir beide müssen ja, wenn wir als Reporter wo sind, müssen wir ja mitbekommen, was da gerade passiert. Und es ist für mich totaler Stress, weil ich so denke, scheiße, jetzt verpasse ich was wichtig ist und wo es dann so, weißt du, also wenn im Film, ist ja egal, wenn jetzt ein Charakter irgendwas sagt, aber ich denke mir, scheiße, wenn ich das im Artikel und das muss, also habe ich das zentrale Ding nicht erfasst. Und deswegen lese ich das vorher und dann gucke ich und dann kann ich mich auf das, was da passiert, total einlassen.
Also man könnte es theoretisch, ich will das Wort nicht verwenden, weil ich das Wort spoilen so unangenehm finde, man könnte es theoretisch verraten, was das Ende ist, weil dein Buch ist jetzt auch nicht der neue Sebastian Fitzek, wo dann am Ende die große kriminologische Erkenntnis gewonnen wird.
Hast du schon mal ein Buch von Sebastian Fitzek zu Ende gelesen?
Ja, pass auf. Ich habe das Gefühl, ich habe das kürzlich erst erzählt. Ich habe drei Hörbücher auf einer 14-tägigen Reise durch Namibia, wenn man da ja so viel fährt mit dem Auto.
Oh Gott.
Und dann dachte ich mir, ich mache das jetzt mal. Ich möchte Deutschlands erfolgreichsten Autoren. Ich möchte jetzt mal sein Geheimrezept verstehen. Und habe mir drei Hörbücher angehört zu seinen Büchern und war bei dem letzten Hörbuch, bin ich ausgestiegen, habe einen Stein in Namibia getreten vor Wut, weil ich so sauer war, dass ich mir 9 Stunden lang das angehört habe, um dann eine Auflösung zu präsentieren zu bekommen, die völlig Gaga war, so wie Sascha Lobo sagen würde.
Ich habe ja an Sebastian Fitzek, also ich habe das mal eine Sekunde lang versucht, aber dann sofort aufgegeben. Was ich aber an Fitzek ganz toll finde, der muss ja, weil du sagst auch, der erfolgreichste Autor, der muss ja viel Geld verdienen.
Klar.
So, und ich habe dann aber letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich gesehen, der geht auf seine Lesetour mit einem Auto, was ihm ein Autohaus zur Verfügung steht, wo dann sowas wie, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, so Autohaus Müller, irgendein Ort draufsteht, wo ich mir auch wieder so denke, Mann, das ist wie Matthias Schweighöfer, ne, der für XXL Möbel Lutz Werbung macht, wo ich mir auch denke, ey, Alter, musst du doch gar nicht. Ist doch viel geiler, mit was zu kommen, was du selbst bezahlt hast. Also das ist auch wirklich was ich bei diesen Leuten nicht verstehe. Das ist also auch so bei, wo es in gute Menschen drum geht, diese Menschen, die halt den Mercedes von Mercedes zugeschickt bekommen und Kleidung und so weiter. Mich würde es nicht glücklich machen. Ich finde, es gibt nichts Geileres, als mit dem Geld, was ich verdient habe durch meine Arbeit, etwas zu kaufen und es tut mir weh, weil das dann sofort weg ist. Das finde ich ist wunderschön, dieses Gefühl.
Was war das Teuerste, was du dir von deinem verdienten Geld je gekauft hast und was einen sehr großen Schmerz ausgelöst hat?
Ich habe jahrelang sehr viele Drogen genommen.
Ja, das ist ja, aber das merkst du,
aber das ist ja immer noch wenig.
Geld merkt man ja nicht. Das klingt so, bist du clean? Kurze Zwischenfrage. Also nimmst du keine Drogen mehr?
Ich nehme keine Drogen mehr.
Also sober ist, glaube ich, der richtige Begriff.
Ja, also ich trink auch keinen Alkohol mehr seit längerer Zeit, weil ich einfach, also ich habe so gesundheitlich so ganz viele Sachen gehabt, also die jetzt aber lustigerweise leider damit gar nichts zu tun hatten, sondern also anders waren. Und ich musste dann so Medikamente nehmen, Cortison. Und dann habe ich so 5 Kilo zugenommen und das macht das Gesicht so dick. Und dann habe ich gesagt, nee, ich lasse das jetzt auch mal mit dem Saufen. Und also jetzt gar nicht, ich finde es super, wenn das Leute tun und ich möchte auch jeden also aktiv unterstützen, der das für sich möchte. Und will das jetzt zu keiner Moral oder gut oder gesund leben, das halte ich für Quatsch, das soll jeder selbst machen. Ne? Aber nee, ich mache das nicht gerade und habe das auch, glaube ich, nicht vor, weil ich auch wirklich gemerkt habe, das ist richtig anstrengend und Arbeit. Also ich weiß noch, ich weiß gar nicht, wann das war, vor 2 Jahren bin ich nach Berlin gefahren und dann wusste ich ja im Prinzip schon, was passiert, ne, wenn man in Berlin ausgeht, was man trinkt, was man zu sich nimmt. Und ich habe auf dem Weg da schon gemerkt, so, eigentlich habe ich da jetzt auch gar keinen Bock drauf. Aber dann so, naja, ist halt auch Arbeit. Also so im Sinne von, muss man halt auch machen. Nee, genau. Warum erzähle ich das? Achso, das Tollste, was ich mir gekauft habe.
Genau.
Genau, ich habe, als ich meine erste Festanstellung hatte, das war so vor 10, 15 Jahren, irgend sowas, ja, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Urlaub gemacht, also nachdem ich als Kind zu Hause ausgezogen war, weil ich immer nur geschrieben und gearbeitet habe. Und da war ich in Schottland und da habe ich mir in einem Vivienne Westwood Store einen neuen Mantel für 2000 Pfund oder so gekauft. Und ich hatte danach also nichts mehr natürlich. Ne? Und das war total schön. Das war so ein Kamelhaarmantel und in den Taschen, ich habe den auch noch, in den Taschen ist roter Samt. Und da reinzufassen, das fühlt sich so wirklich an, so wie der russische Zar 1800 oder Ludwig der 14. oder so. Ne? Also denkst du so, wow, das würde ich sagen. Ja, und ich habe mir eine sehr teure Kamera mal gekauft, aber das ist dann ja fast schon ein Arbeitsmittel. Das würde ich jetzt gar nicht in die, also ist so, also das war so eine Leica-Kamera und die ist schon teuer, aber das kannst du dann ja auch, setzt du bei der Steuer ab, schreibst das dann über, weiß ich nicht, wie viele Jahre ab, also das ist dann ein Arbeitsmittel. Und so essen gehen auch, ne? Also wenn man dann so, ich weiß, ich war mal in San Francisco in so einem 2-3-Sterne-Lokal und wenn du dann so 600 Euro für eine Person Abendessen, denkst du so...
Ja, das ist... Puh. Das sticht.
Ja.
Ich frage mich dann auch so, habe ich gar keine Frage mehr zu deinem Buch. Ich will viel mehr. Eigentlich hänge ich immer noch gedanklich fest bei der Situation, dass du im Süß-Sauer aus dem Aschenbecher Kokain rausgekratzt hast.
Schwarz-Sauer.
Da denke ich die ganze Zeit, während wir beide reden, noch drüber nach und habe mich gefragt, muss der Mensch, der nach Berlin zieht, muss der sowas erleben?
Naja, es zieht ja schon.
Gehört es zur Menschwerdung dazu in Berlin?
Berlin zieht ja eine gewisse Art von Mensch an. Und also das ist ja, also das ist in Deutschland halt Berlin, in Amerika ist das New York, das ist dann London, Paris, diese Hauptstädte oder vielleicht auch so eine Stadt wie Detroit oder Seattle in Amerika. Aber es geht ja darum, dass man mit seinem scheiß Dorfleben erstmal unzufrieden ist. Also die meisten Leute kommen ja nicht aus Berlin und ziehen nach Berlin, sondern von woanders her. Und das ist ja, wenn man sich auch Patti Smith, Just Kids, dieses tolle Buch, was sie vor wahrscheinlich 10 Jahren oder 15 Jahren rausgebracht hat, da kommt ja auch einfach die junge Patti Smith, die eine Diner-Bedienung vom Land ist, die kommt halt nach New York. Oder ihr Boyfriend Robert Mapplethorpe. Und ich glaube, dass das schon was damit zu tun hat, wie wenn du in einen Klosterorden, in ein Kloster oder zur Armee gehst, dann rasieren sich die Leute den Kopf, die Person wird gebrochen, sie soll sich auflösen. Und das ist bei so einer Stadt und so einem nach Berlin ziehen ja auch. Also diese Eigenvernichtung durch Drogen, durch Promiskuität, das ist ja auch so, also bei Borderline-Persönlichkeiten, diese Selbstschädigung, die Autoaggression, die kommt ja auch, also kannst ja natürlich klassisch klischeehaft, kannst dir den Arm ritzen, aber du kannst halt auch so viel koksen, bis du tot bist. Oder so viel ficken, bis du alle Geschlechtskrankheiten hast. Also das ist ja sozusagen die, und natürlich macht das ja auch psychisch was mit dir. Und ich glaube, dass in dieser Lebensphase Dorf alles hinter sich lassen, was man hat und ich will diese Person nicht mehr sein, das geht mit dieser Selbstvernichtung einher, die man dann glorifiziert. Und eigentlich ist es natürlich ein bisschen eklig.
Du schreibst ja über München auch in deinem Buch und es ist irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, auch ein Protagonist eigentlich. Also das München, das du beschreibst, ist wie so eine, es ist die Verkörperung dieser Schicht, die du dort beschreibst als Stadt. Ist München denn wirklich diese Verkörperung?
Ich finde München, ja, also es gibt dieses München, aber ich finde München die viel tollere und schönere Stadt als Berlin, als Köln, als all das, weil die Übergänge der Schichten viel geiler, also die sind viel fluider. Ne? Also als ich meine Frau kennengelernt habe, die hat damals in München gewohnt und dann bin ich von Berlin mit dem Zug immer nach München gefahren und die hat tagsüber im Museum gearbeitet als Kuratorin und ich bin dann so durch München spaziert und ich bin dann mittags so ins Touristending Augustiner gegangen und da sitzen natürlich ganz viele Touristen, im Zweifelsfall auch asiatische Touristen und arabische Touristen, die sich das angucken und da sitzen aber auch Münchner und zwar einfach so Münchner Quadratschädelsäufer und dann aber auch so einfach so eine Alleine. Also ich habe mich dann an den Tisch, habe ich gesagt, ich bin alleine. Und dann hat man mir gesagt, sie können sich da hinsetzen. Da war eine Frau alleine, die hatte so einen Straußenei-großen Diamanten als Kette um. Und die saß da einfach alleine. Und das finde ich toll. Also dass dieses, oder auch am Viktualienmarkt, wo du ja, da ist dieser Biergarten, da sind die ganzen Stände, wo du Pilze und sowas alles kaufen kannst und Fleisch und Wein und Käse. Und in diesem Biergarten, da musst du halt ein Bier kaufen. Aber sonst nichts. Also du kannst dich da auch hinsetzen und dein Graubrot mitbringen. Und da passiert etwas, was eben in der eigentlichen Welt nicht mehr passiert. Also dass Menschen, die unterschiedlich viel Geld haben, die politisch verschiedene Ansichten haben, die mischen sich da im Biergarten. Deswegen finde ich also wirklich sowas wie Biergarten oder das Bayerische Wirtshaus finde ich einen ganz tollen Ort. Und München steht total dafür. Und auch wenn es natürlich das Schumanns, das Dahlmeier, das, wie heißt das, Schwarzer Reiter und diese ganzen Dinger, wo Leute in Tots-Schuhen sitzen und so Moncler-Jacken und dann läuft irgendwie, ich weiß noch, als ich mal, da wollte ich ins Gucci, zu Gucci gehen und Schuhe kaufen.
Dieses oder, Leben, was du lebst und wie du das, wollte ich zu Gucci nein, gehen, Schuhe kaufen.
Ja, die sind, aber es ist auch wirklich, das ist ein scheiß Erlebnis, das kann man gar nicht machen, das ist, Der Kapitalismus ist am Ende, weil du gehst da rein und dann sagt jemand, ja, ich bin ihr persönlicher Shopping-Assistent und dann will so eine Person mit dir durch den Laden gehen und läuft hinter dir her und das ist furchtbar und du kannst nicht einfach sagen, guten Tag, ich hätte gerne diesen Schuh, sondern dann erzählen die dir irgendeinen Scheiß und dann sagen die, ah, wissen Sie, können Sie, und dann fragen die dich noch, ob du die Nummer hast. Aber egal, das ist furchtbar eigentlich. Also Luxus ist scheiße. Ich möchte nicht in diese Geschäfte gehen. Aber jedenfalls, da bin ich dann vorbeigelaufen und dann läuft, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber Lothar Matthäus mit so 2 Moncler-Tüten vorbei. Und ich denke mir so, herrlich, ja? Das ist doch wunderschön.
Wie sortierst du eigentlich die Geschichten vor? Also du machst dir ja keine Notizen, meintest du. Wie sortierst du die vor, welche du aufschreibst? Weil das sind ja, gar alles, was du gerade auch als anekdotisch erzählst, ist ja, würde ja auch wieder reinpassen in das Buch.
Nee, gar nicht. Das passiert. Also das muss ich, da vertraue ich. Also dieses... Die grobe Handlung, die gibt's. Das wusste ich. Also ich wusste, dass das Buch hat eigentlich damit angefangen. Es gibt also sozusagen mehrere reale Begebenheiten, die der Startpunkt sind. Eine war wirklich, dass ein Freund von mir von seiner Partnerin verlassen worden ist, weil das politisch sozusagen nicht mehr passt. Und weil wiederum also seine Freundin von ihrem Freundeskreis darauf angesprochen worden ist, sag mal, was ist denn das für einer, der so... Und das fand ich furchtbar. Und dann habe ich mir das so vorgestellt und dann ist das ja auch, und das ist ja in diesem Buch auch so, diese zwei Personen, Jan und Jennifer, sind ja eigentlich auch zwei Teilen von Persönlichkeiten, die ich oder auch du, die eigentlich jeder in sich hat, dieses Miteinander ringen sozusagen, ich will alles richtig machen, ich will dann doch vielleicht moralisch sein, dieses Nein, scheiß drauf, ich will Spaß haben. So, und das ist dieses Ausfechten und diesen Konflikt, den gab es und ich wusste auch schon, wie das Buch enden muss. Also ich wusste exakt, was passieren muss und das dazwischen, das kommt dann. Ja. Und das kommt dann auch während des Schreibens und es kommt dann auch, also wenn ich dann halt gerade was schreibe und zufällig bin ich in der Woche, in der ich jetzt das schreibe, in da und dann passiert das da. Und wenn es lustig ist, kommt es halt rein.
Wärst du gerne manchmal radikaler?
Wie meinst du das?
Na, wärst du gerne manchmal jemand, bei dem man sagt, krass, dass der sich das traut. Krass, dass der das geschrieben hat. Weil eigentlich tust du das ja. Wenn man deine Arbeit kennt, wenn man sich deine Arbeit anguckt, ich denke häufig, irrer Typ, hat sich echt was getraut. Mutig, was er da macht. Also würdest du gerne radikaler öffentlich wahrgenommen werden?
Das ist eine ganz schwierige Frage, die ich auch wirklich jetzt nur in so einem, also die ich auch ein bisschen komplizierter beantworten möchte. Also meine Idealvorstellung ist maximale Wahrnehmung bei absoluter Unsichtbarkeit. Also das ist...
Warte, lass mich darüber kurz nachdenken.
Ich kann es auch erklären. Also ich möchte, dass jeder Mensch... jetzt übertrieben gesagt, jeder Mensch meine Bücher gelesen hat und eine Meinung dazu hat und die hasst oder gut findet oder schlecht oder und so weiter. Ich möchte aber nichts damit zu tun haben. Also ich möchte das nicht real dann haben. Also so jemand wie Gerhard Richter zum Beispiel, der einer der größten Künstler der Welt ist, der sozusagen maximale Sichtbarkeit in der Geschichte hat, aber ja völlig, also ohne belästigt zu werden, durch die Welt laufen kann. Also niemand weiß ja, wer Gerhard Richter quasi ist. Also maximale Wirkmächtigkeit bei größtmöglicher Zurückgezogenheit.
Ja, aber dafür bist du dann, also das ist interessant, weil wenn man dich sieht, bist du ja schon der bunteste Papagei Berlin-Mittes oder München-Viktualienmarkt. Also du bist schon sehr auffällig.
Ja, das stimmt. Aber das hat nichts mit, wirklich, das ist, also du siehst ja, ich bin ja gerade zu Hause und ich weiß auch gar nicht, sieht man am Ende? Uns beide?
Ich glaube, ein paar Clips werden wir rausnehmen.
Okay.
Ja.
Das ist aber zum Beispiel, also ich habe mich jetzt tatsächlich so, ich war vorher beim Radio, da habe ich mir einen Anzug angezogen. So. Und ich habe das jetzt, weil ich eigentlich sozusagen also gar nicht wusste, ob man, also ich habe das dann nur, aber so beim Rausgehen, da wollte ich halt so höflich auch sein oder auch so. Aber ich, also mit der Kleidung, die ich anziehe, es gibt Momente, da will ich damit kommunizieren, also zum Beispiel, oder auch was nicht kommunizieren. Ich war bei sowas wie der 500. Pegida-Spaziergang mit Björn Höcke. Das habe ich mir als Journalist angeguckt. Und da habe ich sehr, sehr genau vorher überlegt, was ich anziehe, weil ich da nicht, also ich wollte da auf keinen Fall auffallen. Und dann habe ich mir das ist jetzt auch total blöd, ich habe mir dann so eine Armee-Tarnhose angezogen. Und so ein Straßenarbeiter-Pullover, den ich mal in Österreich auf so einem Bauernmarkt gekauft habe. Da war so ein Stand, der so Berufsbekleidung verkauft hat. Und da habe ich mir so ein Pullover mit so Neon-Zeug, das halt wie so ein Straßenarbeiter, der so gerade den Teer da verlegt oder so. Das habe ich mir angezogen, damit ich auf keinen Fall aussehe, wie ich mir vorgestellt habe, dass die sich vorstellen, dass ein Journalist aussieht. Weil, also ich da schon natürlich Angst habe bei sowas. Und wenn ich mich jetzt aber so beim Ich möchte nicht durch meine Kleidung auffallen. Das tue ich und ich weiß, dass ich das tue und das scheint vielleicht ein Widerspruch, aber ich trage das, weil ich das so schön finde und weil ich menschliche Körper auch also menschliche Körper eigentlich so uninteressant. Also menschliche Körper, es gibt keinen menschlichen Körper, der nackt besser aussieht als gut angezogen oder interessant angezogen.
Ja.
Und das, was ich vorhin auch gesagt habe zu dem, was ich jetzt gerade anhabe, es ist immer so ein großer Moment von Freude, wenn ich also Mode sehe, die aus einem Bewusstsein herauskommt, was ja eben leider, und das ist ja auch so ein bisschen das Problem, ich finde ja, was ich auch meinte mit diesem Gucci-Geschäft, ich finde alles daran schlimm, dieses Kauferlebnis und ich gehe da auch nicht hin, ich war da eben einmal und dann nie wieder, habe auch nichts gekauft, aber dass da Kleidung ist, die sich jemand mit einer Vision ausgedacht hat, sei es also als Gucci diese Alessandro Michele-Phase hat, das war der Designer damals, oder Moschino unter Jeremy Scott, das ist wie ein Buch oder ein Film anziehen. Oder ein das ist wie Musik, weil ich das berührt mich.
Mhm.
Und wenn ich das an mir sehe, macht das was mit mir. Und dann ziehe mich dann häufig so an und denke mir, ach, heute bin ich mal der. Und das ist aber nicht für außen, sondern das ist auch für zu Hause. Also ich ziehe mich zu Hause auch um, weil ich jetzt denke, ach, jetzt wäre ich gerne mal der UPS-Fahrer oder so.
Was glaubst denn du, warum Gerhard Richter dieses erstrebenswerte, maximal berühmt, maximal unauffällig erreicht hat, aber wir beide das wahrscheinlich oder du das nicht schaffen wirst? Du musst sehr viel von dir selbst reingeben in deine Popularität.
Ja, weil die Kunst ist halt, die ist halt egal. Also es gibt halt, also wir müssen ja 100.000 Bücher verkaufen, um jemand zu sein. Und der muss halt 10 Bilder an die richtigen verkaufen. Und das ist der Unterschied. Und deswegen müssen sozusagen wir in diesem Bereich von dem, was wir tun.
Aber da ist Patrick Süskind das Gegenteil.
Ja, super. Ne?
Also Gegenbeweis. Also der
ja, man muss ja Süskind, ja, und Janosch und hier, wie heißt der andere? Nicht Philip Roth, sondern es gibt auch noch so einen Amerikaner. Hier,
der bei den Simpsons die Tüte auf dem Kopf
hat. Ja, genau. Wer ist das?
Thomas Pynchon.
Genau, Thomas Pynchon, richtig, genau. Ja, das sind die einzigen, die das geschafft haben. Aber in der Kunst funktioniert das relativ gut noch. Und weil ja, also das ist mir auch aufgefallen, Kunst findet ja nicht statt. Kunst ist ja also kein Massenmedium. Also Jeff Koons, auch einer der größten Künstler, niemand kennt den. Keiner von, also vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt am Ende diesen Podcast hören, aber davon werden vielleicht 5 oder 2 wissen, wie Rosemarie Trockel, oder überhaupt wissen, dass es Rosemarie Trockel vielleicht gibt, oder dann noch wissen, wie sie aussieht. Also das ist...
Bei Jeff Koons habe ich das Gefühl, den kennen, also ich glaube,
gehört zumindest mehr, ne?
Den kennen einige, diese Luftballonhunde. Und
genau, dass der die Luftballonhunde, aber auch schon ihn wieder nicht.
War und so. Und ja. das hat man irgendwie schon mal gehört.
Der aber, ja auch wirklich, lustigerweise, wie Jean-Rémy van Matt. Ich habe jetzt, also Jean-Rémy van Matt hat gerade so ein Buch, das dieser von Jung von Matt-Typ. Und der hat gerade ein Buch raus und da habe ich gedacht, das ist einfach auch Jeff Koons. Beziehungsweise Jeff Koons ist halt Jean-Rémy van Matt, ist halt ein Werber. Mhm. Das ist wirklich, das ist mir nochmal, also so, ja, es kam mir so nochmal direkt.
Ich will abschließend von dir noch wissen, ja. Obwohl ich das Gefühl habe, also es ist ein lustiges, meanderndes Gespräch von der Gesprächsdynamik her. Ich finde das ganz interessant, wie wir so hin und her schwingen. Ich frage mich, bist du Künstler oder bist du Journalist? Ich differenziere da, also deswegen frage ich dich das. Ich weiß nicht, ob du da auch differenzierst.
Naja, beides, ne? Also Journalismus nehme ich ja schon sehr ernst. Also das ist auch mir schon wichtig, dass das ist keine Kunst, die ich da mache. Das ist
Handwerk. Also,
ja, das ist einfach eine Mauer bauen. Die muss halt gerade sein und darf nicht einfallen. Und dazu gehört halt, dass das stimmen muss, was man schreibt. Nee, das ist keine Kunst. Insgesamt, naja, das ist ja so ein scheiß Satz, ne? Also, das ist interessant, also dieses Sagen, ich bin Künstler, ich bin Schriftsteller. Das ist, also, ich habe das bei Agatha Christie, die hat ja dieses ganze Mord im Orient Express und so, und die hat Millionen von Büchern gekauft und die hat sich geschämt, also zu sagen, dass sie Schriftstellerin ist, weil sie gesagt hat, das stimmt nicht. Aber ja, wahrscheinlich bin ich das schon, ne? Also ich schreibe ja Bücher, bin ich auch Schriftsteller und auch Künstler.
Wo fühlst du dich wohler?
Auch ganz schwierig, weil beides zwei Bedürfnisse von mir befriedigt, ne? Das eine ist finanzielle Sicherheit, das ist Journalismus, also dass dass ich ein sehr gutes Leben führen kann, das geht durch meine Arbeit als Journalist. Diese Verwirklichung, ach, die geht da auch. Wo fühle ich mich wohler? Also wenn ich, wie es früher üblich war als Künstler, einfach sehr reich von zu Hause aus wäre, dann würde ich deutlich mehr nur Kunst machen. Aber ich finde das beides wunderschöne Berufe, weil man Menschen also wirklich real berühren kann, indem man sie also real trifft im Journalismus und eben nicht nur jetzt, ne, also nicht irgendwelche Politiker, nicht nur eben Friedrich Merz, Dorothea, hier Annalena Baerbock, die sind mir eigentlich auf eine Art, muss ich auch sagen, also die finde ich interessant, weil sie eine gewisse Macht haben und deswegen auch wichtig ist, dass man da hinguckt, aber die sind eigentlich uninteressant. Also, sorry. Aber dieses als Journalist ins letzte Dorf in Oberbayern zu gehen und da mit einem Bauern sich einfach 1,5 Stunden über der dir den Stammbaum seines Bauernhofs von 1500 bis heute zeigt. Oder mit einer Heroinabhängigen in Berlin. Und also das ist maximal ein Kontrast auseinander sozusagen. Das sind total echte Menschen. Und das wiederum ist ja auch für mein Schreiben als Schriftsteller toll, weil ich da in etwas reingucken kann, was viele nicht mehr können. Und da sind wir eben also auch bei der, am Anfang, wo du gesagt hast, so diese Lehre, die der Erzähler des Buches in so Personen wie Sophie Passmann, in Joko Winterscheid und in solche Leute reinschreibt, der das in denen sieht. Ich glaube, die haben ein Stück weit aufgegeben, diese Menschen treffen zu wollen oder zu berühren. Und das finde ich nach wie vor wunderschön, das zu tun. Und deswegen finde ich eigentlich, ja, also Journalismus toll. Und ich glaube, es wäre auch nicht ganz ohne denkbar, weil so berührungslos im Stangel wird, unter lauter Leuten zu sitzen, die gerade eine Insta-Kollabo miteinander machen, also würde ich mich erschießen. Die sind, also mich hat das wirklich so schockiert, als ich das mal gesehen habe. Kommt ja im Buch, also der Stangel wird, das ist so ein, sozusagen der Grill Royal als Hotel, nur woanders. So, also so ein Hotel, da geht man hin, wenn man irgendwie Geld hat und was mit Medien macht. Und dann habe ich gesehen, dass da, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, also genau, Joko oder Jakob Lund oder Micky Beisenherz oder Paulina Roginski, und die fahren da alle hin und machen dann da Urlaub. Gleichzeitig auch. Und dann machen die Insta-Stories miteinander. Und dann habe ich mich, aber das finde ich total verrückt, weil das wäre ja so, ich würde ja auch nicht, wenn ich auf dem Finanzamt arbeite, mit allen Sachbearbeitern auf den Zeltplatz fahren wollen. Also weißt du, das fand ich irgendwie ganz verrückt.
Aber beschreibst du nicht am Ende das, was du auch in deinem Buch damit beschreibst, nämlich diese Bubbles, die alle zueinander halten? Das ist ja letztendlich, das ist ja deren Clan, deren Tribe. Und sie fühlen sich vermutlich untereinander sicherer und unbeobachteter als Sophie Passmann im Iberio-Star auf Korfu 5 Sterne.
Ja.
Weil da wird getuschelt. Sag mal, ist das da hinten? Nee, Sophie Passmann. Und ja, im Stangel wird es, ach guck mal, da ist Sophie Passmann.
Das stimmt, ja, aber ich glaube, dass, ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass auch so, also in Wahrheit könnte ja auch Sophie Passmann einfach oder jeder andere dieser Personen so nach Ebermannstadt aufs Frühlingsfest gehen. Niemand würde sich dafür interessieren. Glaube ich.
Lustigerweise habe ich diese Szenen verwirrt, als ich das gelesen habe, weil ich, das hat mich richtig so
verwirrt. Du wusstest nicht, ob es wahr ist oder nicht?
Ich habe mich gefragt, wie fühlen sich diese Menschen, wenn sie über sich selbst darüber lesen? Und ich habe Micky Beisenherz dann ein Foto geschickt und meinte, guck mal, du bist im Neuen Schwilden. Und dann schrieb Micky Beisenherz zurück, oh. Und ich meinte, nee, ist ganz interessant. Und das war diese Stelle, wo du vom Apokalypse und Filtercafé Podcast erzählst und
Leute nicht mehr reden und deswegen sich den Podcast zuhören, ne?
Genau.
Ja.
Und es ist ja auch ein Punkt, den du da machst. Also das ist bloß nicht mit sich selbst beschäftigen, nicht mit sich auseinandersetzen. Ich lasse mich einfach bereden und gehe. Du meintest, glaube ich, die niedrigste Form davon ist, auf so ein Live-Podcast-Event zu gehen.
Das
ist,
genau. Ja, und das finde ich also auch, es gibt ja, die Zeit hat ja auch diesen Podcast. Ich meine, wir machen jetzt auch einen Podcast, und also auch die ganzen Leute, die uns zuhören. Unterhaltet euch doch mal selbst, bitte. Aber nee, ich finde, also das ist so ein Überlaber. Ding. Also 9 Stunden mit Jochen Wegner.
Das finde ich sowieso. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, diese Alles gesagt, ich höre die beim Schwimmen. Ich habe gerade Lars Klingbeil Alles gesagt gehört und musste nach 4,5 Stunden habe ich aufgegeben.
Ja.
Ich habe es nicht geschafft.
Das ist so. Ja auch falsch. Also jeder Mensch, also selbst der genialste Mensch der Welt ist halt höchstens 1 Stunde 9 Minuten witzig, so wie wir jetzt.
Also. Naja, man versucht so eine Illusion zu erzeugen. Also das Geschäftsmodell des Podcasts ist ja in Wahrheit, wir wollen Hörerinnen und Hörern, ich will, also jetzt tatsächlich ich als Thilo, das Gefühl einer, da gibt es so einen Fachbegriff für, parasozialen Beziehung ermöglichen. Also dieses, ich will die Hörerinnen und Hörer an mich binden und ihnen das Gefühl geben, sie sitzen mit uns im Raum, Frederik, Thilo und Person XY. Das ist das Geschäftsmodell dahinter. Ich meine, ich persönlich habe einfach sehr viel Spaß, mich mit unterschiedlichen Leuten zu unterhalten. Ja. Das ist ja der Grund, warum ich es mache.
Ja.
Aber
das ist ja auch dieses nah im Ohr sein. Das ist auch wirklich das. Also ich höre Podcasts gerne beim Autofahren, wenn ich, also sozusagen dienstlich wohin fahre, und wenn das nur mit dem Auto geht, dann höre ich da einen Podcast. Mhm. Weil ich es auch gut finde, dann kann man sich gut währenddessen sozusagen auch vorbereiten dadurch.
Das mache ich auch so. Also wenn ich irgendwo hinfliege, dann höre ich mir die Podcasts zu der Recherche an und habe dann so ein ganz gutes, grobes Wissen. Weil ich finde auch als Journalist, jetzt wird das ein ganz anderes Gespräch hier gerade wieder.
Ja, Wahnsinn,
ich finde, als Journalist darfst du nicht, finde ich oft, mehr wissen als deine Protagonisten zu einem Thema, weil sonst wirst du zu diesen Journalisten, die dann immer sagen, also ich weiß hier noch was, was sie vielleicht nicht wissen, und dann erzählen die deine Protagonisten irgendwann nichts mehr. Deswegen finde ich es immer besser, dass mir Protagonisten was erzählen können.
Das stimmt, aber ich bin da, also ich will schon vorher mehr wissen, aber dann so tun, als wüsste ich gar nichts.
Nee, das mache ich nicht.
Ja.
Das mache ich gar nicht. Ich will genug wissen, dass ich reagieren kann, aber ich will nicht mehr wissen als mein Protagonist. Das macht mich irgendwie, das ist so eine Streberposition, die ich dann einnehme.
Geht ja auch nicht. Die Leute sind ja immer schlauer als man selbst. Also meine ich total ernst, das meine ich jetzt gar nicht so lustig, sondern also ich weiß, das ist also auch, da ging es ja im ersten Buch mehr darum, ne? Aber dieses, ich komme ja aus so einem Haushalt, wo einem so mir eingeredet worden ist, du musst überall der Beste sein. So,
kommt mir bekannt
vor. Das geht ja nicht. Also entschuldige mal, ne? Also bei 8 Oder sind wir 8,9 Milliarden Menschen oder sowas? Sind wir oder
8? Ich sage einfach 8 Milliarden, grob 8 Milliarden.
Genau. Also bei 8 Milliarden Menschen ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand in irgendwas besser als ich ist, halt sehr groß. Ne? Und deswegen, also nee, ja, das ist nicht gut.
Jetzt abschließende Frage.
Ja.
Die Anerkennung, die du durch deine Arbeit als Journalist erhältst oder durch die Arbeit als Schriftsteller, welche macht dich satter?
Gar keine. Das reicht nicht.
Die Anerkennung ist dir egal?
Mir war das sehr lange wichtig. Also das beim ersten Buch, der erste Roman, den habe ich schon auch noch, oder da hatte ich auch noch das Gefühl oder den Drang, ich möchte deswegen gewertschätzt, gehasst, wahrgenommen, irgendwie sowas. Natürlich will ich das jetzt immer auch noch auf eine gewisse Art und Weise, aber das hat sich sehr, sehr verändert durch mein Leben. Also durch wie ich lebe, wo ich lebe, hast du ja vorhin gesagt, in Erlangen. Ich habe nichts mit Berlin zu tun. Ich bin nicht mit Medienleuten befreundet. Ich mache das gerne und ich möchte, dass sehr, sehr viele Leute dieses Buch lesen und kaufen und alles, was ich tue, im Zweifelsfall. Aber darum geht es mir gar nicht mehr. Ich bin, oder nicht gar nicht, das, wie gesagt, das stimmt nicht, aber davon hängt mein Glück und mein Selbstbild nicht mehr ab. Also so, meine Kinder sind jetzt gerade, war gestern der letzte Schultag in Bayern und dieses, dass ich sehe, dass meine Kinder nicht die Angst hatten vor dem letzten Schultag, die ich vor dem letzten Schultag hatte. Das hat mich gestern zum Beispiel total glücklich gemacht, weil ich dadurch gemerkt habe, okay, so schlecht kann es gar nicht gewesen sein, wie ich jetzt bisher als Elternteil war. Und also das finde ich, ja, das finde ich viel, viel wichtiger. Und wenn ich nicht, hatte ich ja vorhin gesagt, ne, also wenn ich unendlich viel Geld hätte, würde ich auf jeden Fall nicht mehr, würde ich wahrscheinlich keinen Journalismus mehr machen und vielleicht, also dann würde ich schon noch schreiben, ich würde Fotos machen und sowas, aber
es ist mir so lustig, dass wir so ähnlich sind. Also weil ich ja auch so gerne Fotos mache und schreibe und das ist ja auch, wenn mich jemand fragt, wenn du irgendwie unendlich viel Geld hättest, was würdest du machen? Fotos machen und schreiben.
Ja, ne?
Ja. Aber wahrscheinlich, weil wir beide auch, vielleicht ist es für ein anderes Gespräch mal, ich komme ja auch aus so einer Getriez, ich wurde ja auch so getriezt, du musst der Beste sein.
Mm. Und das ist ganz schlimm.
Weil das ist auf jeden Fall Kern der therapeutischen Arbeit, die unter anderem an mir gerade gemacht wird, ist diesen Gedanken wieder abzulegen, dass Sicherheit Anerkennung bedeutet. Hast du das geschafft? Ich bin noch weit entfernt davon, dass ich akzeptieren kann, dass ich nicht Sicherheit empfinde, wenn ich Anerkennung bekomme.
Wir dringen jetzt langsam ins Tigges-Niveau vor.
Ey, komm, das ist die letzte, wir haben noch 2 Minuten für diese Frage.
Habe ich das?
Stimmt, du könntest eigentlich auch für diesen Männer-Podcast, den Tigges jetzt macht, da sehe ich dich auch ganz stark.
Ja, ich bin, also sagen wir so, ich bin beleidigt, dass ich nicht angefragt wurde, ich würde aber absagen.
Ich habe Sebastian Tigges tatsächlich kennengelernt in den letzten 2 Wochen. Ich kannte den vorher nicht, nur dass jeder Mensch, den ich kenne, ihn verachtet.
Das Ding ist halt, ich glaube, der ist bestimmt total nett. Nur sein Werk ist halt scheiße.
Das war eine Interpretation. Das habe ich auch in Erklärung, die ich bekommen habe, weil ich das im Büro hier auch diskutiert habe, weil ich gerne mit ihm darüber sprechen will. Er hat auch zugesagt, ich würde gerne mit ihm darüber sprechen, wie es sich lebt, wenn dich einfach jeder scheiße findet.
Das ist halt, ich glaube, das Problem, ich hatte da auch drüber geschrieben, als sie sich getrennt haben.
Ja, übelst.
Genau, und ne, was heißt übelst? Nein, ich finde halt einfach, das ist halt das Problem, wenn du deine zwischenmenschlichen Beziehungen, das stand ja in dem Text auch, wenn du die kapitalisierst.
Das meine ich.
Und das ist ehrlich gesagt, also das finde ich ganz, und das ist ja nicht böse von mir, das so zu benennen, sondern das ist halt so. Also deren Beziehung und am Ende auch deren Kinder sind halt deren Produkt. Und dadurch, wenn du dann das Produkt eben ablehnst, wie wenn du halt sagst, naja, das Buch jetzt von Frederik Schwinn, das hat mir nicht so gut gefallen, ist ja aber immerhin noch eine Abstraktion von, ich hasse die Kinder von Frederik Schwinn oder die Frau oder die Ehe oder so. Und deswegen habe ich das, also deswegen erzeugt das, glaube ich, so viel. Und ich glaube schon auch, dass Menschen es eigentlich, und das ist vielleicht sogar das Positive an dieser Ablehnung, die Tigges erfährt, auch wenn ich ihm das persönlich nicht wünsche, dass Menschen offenbar doch nicht bereit sind oder in dem Maße Liebe zu kapitalisieren. Und damit meine ich jetzt nicht, irgendwie eine Handjob-Bar zu gehen, das soll jeder, es ist mir auch total egal quasi, aber wirkliche Liebe, also dass ich jetzt meine zwischenmenschliche Beziehung, dass ich die verkaufe, dass das Leute ablehnen, das ist ja eigentlich, glaube ich, ganz schön und ein Hoffnungsschimmer.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, dass Menschen nicht Sebastian Tigges hassen, sondern sie hassen, was er mit Liebe getan hat.
Ja.
Frederik Schwinden, das war, um es mit deinen Worten zu sagen, ein sehr schönes Gespräch.
Ah.
Ich finde es ganz lustig, weil es so, ich fand es ein bisschen durcheinander, aber es hat mich in keinster Weise gestört.
Das ist ja, ich glaube, das ist auch so ein Problem des Podcasts. Jetzt kommen wir auch schon wieder noch mal zwei Stunden weiter zu machen. Also nicht deines, sondern generell die Illusion, dass Gespräche jetzt, die müssen geführt werden. Also so im Sinne von, also ich glaube, dass durch das viele Podcast hören, auch Leute, wenn sie einen Abend einfach mit einem Freund in einer Bar verbracht haben, sagen, nee, jetzt haben wir ja gar nicht über alles geredet, das Thema vergessen und da habe ich nicht so gut performt. Also weil der sozusagen die Unterhaltung, also ähnlich wie die Kapitalisierung von Liebe, als maximale Kapitalisierung von Zwischenmenschlichkeit, dass die Kapitalisierung des aufrechten Gespräches setzt dann auch Performance-Druck. Also sozusagen analog zur Generation Porno, die halt glaubt, sie muss 5-mal und total krass weit abspritzen performen, ist sozusagen was in der Sexualität durch den Porno vorgedrungen ist, jetzt auch im Gespräch dieser Leistungsdruck, der entsteht. Und am Ende liegen einfach alle nur noch sozusagen impotent, real oder im Gespräch nebeneinander. Weil sie
das
gar nicht,
also das ist ein ganz toller Gedanke. Den werde ich bestimmt irgendwann mal von so tun, als wäre es mein Gedanke. Ich werde immer sagen, Frederik Schwinden hat mir beigebracht, dass Podcasts eigentlich Gesprächspornografie sind.
Ja.
So, jetzt aber.
Jetzt aber. Tschüss.
Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert-Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.